Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Juni 2010 eingespielte Rede wurde von Frau Prof. Dr. Eva Kimmenich auf einer Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg zum Thema Traditionelle Feste – Veränderungen in Bedeutung und Gestaltung am 12. März 1988 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg gehalten. Frau Professorin Kimmenich hielt ihren Vortrag zum Thema »Die Freiburger von Leichnamsprozession – Spannungsfeld obrigkeitlicher Regulierung und populärer Bedürfnisse«.
Also es geht um die Freiburger von Leichnamsprozession im Spannungsfeld obrigkeitlicher Regulierung und populärer Bedürfnisse. Am Beispiel Freiburg kann aufgrund des zur Verfügung stehenden Archivmaterials die Gestaltung des Fronleichnamsfestes über mehrere Jahrhunderte hinweg verfolgt werden. Ich werde Ihnen zunächst die vorhandenen Quellenbeschreibungen zu diesem Fest vorstellen. Auf einzelne Gestaltungselemente wird dabei näher eingegangen. Ein zweiter Teil wird die historischen Voraussetzungen und den soziokulturellen Kontext skizzieren. In einem dritten Schritt werden die einzelnen Gestaltungselemente dann in die soziohistorischen Bewegungen eingebettet. Zusammenfassung und Schlussfolgerung bemühen sich abschließend um Entwicklung einer Festtheorie, die nicht mehr mit antagonistischen Größen argumentiert, sondern autonome Faktoren des Wandels und dynamisch ineinander verschlungene Entwicklungsstränge zu interpretieren sucht. Die ältesten Hinweise zu einer Fronleichnamsprozession in Freiburg sind den Urkunden des hiesigen Heiligenspitals zu entnehmen. Sie datieren in den Jahren 1347 und 1352 nach dem Fronleichnamstag. Sie ist Tage nach unser Heilig Fronleichnamstag und Sonntag nach unser Heilig Fronleichnamstag. Konkreteres geht aus den 1460 veröffentlichten Statuten des ersten Universitätsrektors Matthäus Hummel hervor. In diesen wird die verpflichtende Teilnahme der Doktoranden, Magister und Studenten an Prozessionen und Festlichkeiten generell, so auch am Fronleichnamstag erwähnt. Genaueres ist aus einer Chor- und Gottesdienstordnung des Klosters Adelhausen von 1474 zu ersehen. Dort heißt es, an unser Herrgottstag, so man umgart und das Sakrament aus dem Minster kommt, so bett man bei einer halben Stund und singt. In der Folgezeit mehren sich die Belege und genauer detailliertere Angaben zur Begehung dieser Feierlichkeit. Die Prozessionsordnungen des 16. Jahrhunderts lassen erkennen, dass bei dieser Gelegenheit zunächst lebende Bilder und dann auch Schauspiele abgehalten wurden. Die Zünfte übernahmen die Darstellung und Kosten der einzelnen Szenen. Für 1516 sind sie folgendermaßen überliefert. Erstens die Maler, der Teufel mit dem Adamsbaume, Adam und Eva, der Engel mit dem Schwert. Zweitens die Bäcker, zwei Propheten, der Kaiser Augustus, der Erzengel Gabriel, Maria Verkündigung. Drittens die Schneider, der Astronomus mit dem Quadranten, der den Stern trägt, die drei Könige mit den Dienern. Viertens die Schuster, Josef und Maria mit dem Kind in Ägypten. Sechstens, fünftens die Zimmerleute, der Ölberg. Sechstens die Küfer, Pilatus führt Christus gekrönt und gegeißelt, Anna und Kaiphas mit ihren Dienern. Siebtens die Metzger, ein Henker führt zwei Schächer, der andere Henker führt Christus, der das Kreuz trägt. Dann der Schulmeister, Maria, Johannes und die anderen Marien gehen klagend dem Kreuze nach. Achtens die Tucher, Christus, nachdem er erstanden ist, mit ihm die zwölf Boten. Neuntens Krämer, der Drache. Da gehen zwei in die Jungfrau hinein, die ihn führt. Eine Bemerkung, die auf die Neigung für das künstlich Überlebensgroße hinweist. Der heilige Georg ist dabei, der Jungfrau, Vater und Mutter und der heilige Christoph. Zehntens, die Gerber, der Tod mit der Sense, ein Engel mit den Wachtermaffen Christi. Elftens, die Schmiede, der Engel mit den behaltenen Seelen. Christus im Regenbogen, Maria zur Rechten und Johannes zur Linken. Und zwölftens schließlich die Rebleute, der Teufel mit den verdammten Seelen. Solche Prozessionsspiele sind in Freiburg seit 1479 urkundlich belegt. Sie fassten die Hauptinhalte aller bei liturgischen Feierlichkeiten üblichen geistlichen Dramen in Zwischenspielen zusammen und führten den Zuschauern während des Umgangs einen Überblick der Heilsgeschichte vor Augen. So begannen sie, wie deutlich wurde, beim Sündenfall und endeten wie 1599 bei der Vorführung des jüngsten Gerichts. Dazu unterbrach man die Prozession an mehreren Stellen des Weges, wo jeweils ein Abschnitt des Spiels aufgeführt wurde. Die Stationen dienten als Bühne und Szenerie. Vor Beginn der einzelnen Darstellungseinheiten machte ein Proklamator die Zuschauer auf die auftretenden Personen aufmerksam und erklärte den Inhalt, was Verständnis und Kürze gewährleistete. Diese Spiele wurden nicht jedes Jahr abgehalten. 1542 beschloss man den Umgang mit dem Spiel zwar wie von alters her durchzuführen, aber ohne den lebendigen Herrgott am Kreuz, den wolle man nur alle 3 Jahre in Szene setzen. Dass es bei solchen Gelegenheiten leicht zu Unsinn und Missbrauch kommen konnte, liegt nahe. So trieb Hans von Oberehenheim aus dem Elsass 1508 als Darsteller eines Tüvels sein Unwesen, nämlich unzüchtig gebärt mit Jungfrauen und Frauen. 1539 verlangte man die Bestrafung eines Trompeters namens Volz, der mit einigen Anhängern in der Nacht des Fronleichnamtages mit Sackpfiffen, also Dudelsäcken, Geschrei und Geheul die Stadt unsicher gemacht hatte. Wegen des ungleichen, teilweise hohen finanziellen Aufwandes kam es im Übrigen auch zu Auseinandersetzungen unter den Zünften. So musste beispielsweise 1557 die Darstellung der heiligen Ursula im Schiff unterbleiben, da sich die Scherer weigerten, die Kosten für den Bau des Schiffes zu übernehmen. Durch Einzug der waffenfähigen Männer während des Dreißigjährigen Krieges wurde sowohl der Brauch szenischer Darstellungen als auch der Passionsspiele eingestellt. Ordensmänner dienten vorübergehend als Ersatz für die den Brauch tragenden Zunftmeister und Stadtratsmitglieder, die als militärische Befehlshaber eingesetzt wurden. Die Aufführung der Prozessionsspiele konnten von diesen jedoch wegen des zu großen Zeitaufwandes an Proben nicht übernommen werden. So heißt es unter anderem in einem Senatsprotokoll von 1634, das Passionsspiel wird bei noch kontinuierenden Beschwernussen und Kriegsunruhen, wie nun will, auch in diesem Jahr eingestellt. 1637 hieß es, das Passionsspiel an Fronleichnamstage haben die Freiburger Bürger jetzt schon viele Jahre unterlassen müssen, da Freund und Feind seit langen Kriegsjahren Passion mit sich selbst spielen. 1647 führte man zum Schutz der Prozession Waffen mit. Umgänge wurden bereits seit 1646 wieder durchgeführt. Die dramatischen Darstellungen wurden jedoch selbst in Friedenszeiten nicht wieder aufgenommen. Stattdessen stellte man plastische, lebensgroße Figurengruppen in den Straßen auf, eine Eigenart der Festgestaltung, die sich in Freiburg zum Teil bis heute erhalten hat. Den Zünften, die sonst die Spiele gestaltet hatten, wurden im 17. Jahrhundert andere Aufgaben zugewiesen. Sie hatten die Reliquien ihrer Heiligen mitzutragen. 1651 hatte Raphael Schächtelin, Pater des Freiburger Kapuzinerklosters, die fehlenden Reliquien der Stadtpatrone Alexander und Lambert ergänzt. Das Liebfrauenmünster besaß nur das Haupt des heiligen Lambertus. So hatte er im Jubeljahr 1650 vom Papst die Schenkung des in den Priscilla-Katakomben liegenden Leib des heiligen Alexander erwirkt. Zusätzlich wurde ihm eine größere Anzahl kleinerer Reliquien überlassen, wie der Finger des heiligen Papst Pius I. oder der Oberkiefer der heiligen Maximiliana. Der Leib des heiligen Alexander wurde in einem kostbaren Schrein verwahrt, sein Haupt in ein silbernes Brustbild geborgen. Die anderen Reliquien schenkte Schächtelin den 12 Zünften, die angewiesen wurden, sie bei Prozessionen künftig mitzutragen. Zu diesem Zweck ließen sie hölzerne Brustbilder anfertigen. Diese Bilder zeigen unter Glas die Reliquien und werden noch heute mitgetragen. Jetzt könnte ich bitte das erste machen. Das geht glaube ich so. Also, das ist die heilige Maximiliana, die Büste. Die haben die Weber und die Tuchmacher umgetragen. Dann das nächste. Das ist der heilige Artemius, den hat die Metzgerzunft umhergetragen. Und man sieht da vorne immer, also dann die Reliquien sind da eingebettet. Dann das nächste. Das ist der heilige Augustinus von Perugia. Das war der heilige der Rebleute. Der wird also jedes Jahr festlich mit einer frischen Traube geschmückt. Dann das nächste. Da sieht man also, wie der Schrein umgetragen wird. Geht's so ein bisschen schärfer? So, ja. Und das nächste noch, das sind die Zimmerleute mit den Reliquien des heiligen Flavius. Für das ausgehende 18. Jahrhundert waren nur wenige Prozessionsordnungen zu finden. Der sie betreffende Schriftwechsel zeigt, dass die festgelegte Reihenfolge der Teilnehmer offensichtlich zu Streitigkeiten führte. Solche wurden auch in den vorangehenden Jahrhunderten ausgetragen. Es handelte sich dabei um Rangansprüche adeliger Studenten bzw. den Vorrang des Universitäts vor dem Stadtpersonal. Nach vielfachen Klage- und Beschwichtigungsschriften legten die Behörden 1775 schließlich eine perpetuierliche Rangordnung fest, die ein für allemal einzuhalten war. Erstens Fahne und Kreuz mit den Schülerknaben, zweitens die 12 Zünfte, drittens die Kapuziner, dann die Franziskaner, die Dominikaner, die Augustiner, das Spital mit seinem Reliquar, die Herren Stadtbürger, neuntens die Reliquare, welche die Bildnisse und Reliquien der Heiligen tragen, samt den Bruderschaften, zehntens das Gymnasium Academicum, elftens die Studiosi Academicus, zwölftens der Stadtmagistrat, dreizehntens Professores Academii und vierzehntens Sanctissimum, 15. schließlich die K&K Regierungskammer und 16. das andächtige Weibervolk. Nach den Koalitionskriegen wurde das Fronleichnamsfest wieder regelmäßig mit eben jener Pracht begangen wie ehemals. Sämtliche Stadtpfarrer wurden beauftragt, die Prozessionen möglichst feierlich zu gestalten. 1803 wurde dies von der herzoglich-modenensischen Landesbesitznamskommission angekündigt. 1805 stimmte die kurbadische und 1806 die großherzogliche Regierung diesem Brauch zu. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurde in Freiburg das Fronleichnamsfest mit allen Feierlichkeiten begangen. Nur 1849 verzichtete man wegen der Einquartierung von 3000 Soldaten im Anschluss an die Revolution im Jahr zuvor auf den öffentlichen Umgang. Aber bereits 1834 beklagte sich Weihbischof und Generalvikar Hermann von Vicari über zu ausschweifende Feierlichkeiten, die die Andacht zerstreuten. Er kritisierte vor allem das Paradieren des Bürgermilitärs in der Kirche, die marschierenden Regimenter und die Militärmusik, die das Fest einem Manöver gleichen ließen. Auch Anfang unseres Jahrhunderts stießen solch militärische Klänge auf Missfallen. So wurde 1906 beispielsweise von kirchlicher Seite bemängelt, dass die Kapellen zu wenig geistlich-sakrale Lieder spielten. Hinweise auf die Beteiligung von Musikkapellen sind bereits ab 1550 festzustellen. Sie wurden im 19. Jahrhundert meist vom Militär gestellt, das vom Ordinariat um seine Teilnahme gebeten wurde. 1835 bestand sie aus Lehrlingen, dem Feuerwehrchor und dem großherzoglichen Militär katholischer Konfession. Diese Präzisierung ist auch in allen nachfolgenden Programmen zu beobachten und geht auf die im 19. Jahrhundert zunehmende interkonfessionelle Spannung zurück. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt die Anzahl der mitmarschierenden Musikkorps und Militärkapellen deutlich zu. So beteiligte sich 1846 sowohl das großherzogliche Militär mit Regimentsmusik als auch das Bürgermilitär mit Musik, 1855 das Füsilier- und das Jägerbataillon, 1868 waren allein 270 Mann der großherzoglichen Garnison dabei. Ab 1865 kamen im Zuge des wachsenden Vereinswesens auch zahlreiche bürgerliche Vereinigungen wie Frauenvereine, Feuerwehr- und Sängerchöre, aber auch Gesellen- und Arbeitervereine hinzu. 1899 marschierten an letzter Stelle, wo sonst das Frauenvolk oder die ledigen Frauenzimmer zu gehen hatte, die italienischen Arbeiter mit Fahne. Das Aufgebot an Teilnehmern wuchs ständig an. Sie wurden vom Ordinariat angeschrieben und eingeladen, um in Größe und Aufwand nicht Städten wie Mainz, Würzburg, München und Wien nachzustehen, wie aus einem Schreiben von 1845 deutlich hervorgeht. In jedem Jahr bemühte man sich um besonders große Feierlichkeit und machte Vorschläge zur Bereicherung des festlichen Umgangs. Diese wurden der bisher üblichen Prozessionsordnung in roter Tinte hinzugefügt. So sollten mehr Fahnen und Kreuze mitgetragen werden, bitte das nächste Dia. Und die Glocken schon zu Beginn der Prozession um 6:45 Uhr geläutet werden. Auch die Bürgerkavallerie mit Blechmusik plante man ein, sowie Fackelträger zur Begleitung der Zunftheiligen und Stadtpatrone. Erstmalig sollten in diesem Jahr, das nächste bitte, auch die Lehrfrauen und Lehrer von St. Ursula und Adelhausen bzw. der Hohen Bürger- und der Gewerbeschule mitlaufen. Zuvor liefen jeweils nur die Schülerinnen, bitte das nächste, und Schüler mit. Erstmalig waren auch diejenigen Bürger dabei, die keiner Zunft angehörten. Zum ersten Mal schlossen sich in diesem Jahr auch die sonst privatisierenden Geistlichen der Stadtteile Herdern und Viere an und die Universitätskirche mit ihren Schätzen. Dieser Anschluss der Stadtteile wurde erstrebt, um den Zug zu vergrößern, aber auch, weil man in Wien sämtliche Vorstädte, immerhin 27 an der Zahl, der Münsterprozession angliederte. Alles in allem also eine beträchtliche Menschenansammlung. Wie Vermerke zeigen, kam es deshalb immer wieder zu Stockungen und Unordnungen des Zugs. Ordner wurden eingesetzt, die die Gläubigen zum Beschleunigen und Verlangsamen der Schritte anzuhalten hatten. 1864 waren es beispielsweise 20. Vor allem aber führte man eine Zeichensprache ein, die die Prozession zum Halten oder Weitergehen veranlassen sollte. Zwei aufeinanderfolgende Schüsse und das Läuten der großen Glocke waren das Zeichen zum Halt. Den Segen und das anschließende Weitergehen zeigte man durch mehrere Schüsse und Läuten aller Glocken an. Diese Regelungen wurden durch die Zeitungen bekannt gegeben. Da die gigantischen Ausmaße des Umzugs den Umgang stark verlängerten, sodass alte Menschen nicht mehr teilnehmen konnten, bemühte man sich ab 1862 bereits um Einschränkungen, die die Feierlichkeit zeitlich verkürzten. Eine dem Programm von 1846 beiliegende Gedenkschrift zum Festjubiläum, es war 1246 von Bischof Robert in Lüttich eingeführt worden, überliefert uns in detaillierter Beschreibung den genauen Ablauf des Festes. Die Feier des Hohen von Leichnamsfestes beginnt im Freiburger Münster am Vortage um 2:15 Uhr mit der feierlichen Vesper. Abends um 5 Uhr werden die Laudes, hier der Segen genannt, feierlich abgehalten. Um 9 Uhr abends ist musikalischer Zapfenstreich des Bürgermilitärs. Dieses kündigt am Hohen Festtage selbst morgens 4 Uhr die Tagesfeier mit Kanonensalven vom vorderen Schlossberg an und gleichzeitig rufen die Glocken aller festlich geschmückten Kirchen die Gläubigen zum christlichen Morgengebete. Um 5 Uhr ist die Frühmesse in den beiden Stadtpfarreien Münster und St. Martin sowie in den Pfarreien Herdern und Viere unter Aussetzung des Hochwürdigsten. Gleichzeitig durchzieht die Musik des Bürgerchors die Straßen der Stadt, die Bewohner zur festlichen Teilnahme einladend. Um 5:30 Uhr ist statt des Frauenamtes auf dem Hochaltar des Münsters ein Choralamt. Während desselben und kurz nachher versammeln sich die Teilnehmer an der Prozession an den für sie bestimmten Plätzen, teilweise auf dem Münsterplatze, teils in der Dom- und Kaiserstraße. Um 6:45 Uhr setzt sich der Zug vom Hauptportal der Domkirche durch die Münster- und Kaiserstraße nach der Stephanienvorstadt südlich des Martinstor in Bewegung. Auf dem Holzmarktplatz, wo die Straßen sich kreuzen, steht der erste Altar. Von hier wendet sich der Zug rechts nach dem Rempart, geht diesen entlang bis zum Predigertor, dem gegenüber, jetzt Vizentiushaus, der zweite Altar steht. Von da, dem Rempart nach bis zur Kaiserstraße, wo am Eckhaus neben der Kaserne, jetzt Hildebrandshaus, der dritte Altar sich befindet. Von hier geht der Zug durch die Nussmann und Pfaffen, heute Herrengasse, nach Oberlinden, wo das vierte und letzte Evangelium auf dem Altar des Hause Nummer 595 gelesen wird. Weiter zieht die Prozession dann in die Salzgasse hinab und wendet sich am Bertholdsbrunnen durch die Kaiserstraße nach der Domkirche zurück, wo sie gegen 10 Uhr eintrifft. In allen Straßen der Stadt, durch welche die feierliche Prozession geht, sind die Brunnen und Häuser festlich mit Maien, Blumen, Blumenteppichen, geschnitzten Bildern und Gemälden geschmückt. Die Straße ist mit Buchs und Blumen bestreut. Jedermann sucht nach besten Kräften, den Triumphzug der Kirche zu verherrlichen. Vor allem zeichnen sich die Pfaffengasse und Oberlinden durch ihr gemeinsames Wirken und offenes Kundgeben ihres tief religiösen Sinnes aus, da die Umgebung ihres Altars jedes Jahr in mannigfaltiger Abwechslung besonders zierlich ausgeschmückt werden. Soweit die Gedenkschrift. Auch im 19. Jahrhundert berichten die Archivalien über Rangstreitigkeiten zwischen akademischem und städtischem Personal. So monierte 1855 der Senat der Universität beim Münsterpfarramt, dass das Fehlen der im Chor bereitstehenden Stühle für den Rektor und die Vorstände der Kollegien sie beleidigt hätte. Dadurch wäre der Eindruck erweckt worden, die Hochschule sei dem großherzoglichen Stadtrat im Range untergeordnet. Betrachten wir nun die erwähnten visuellen und akustischen Gestaltungselemente dieser Feierlichkeiten, also Pflanzen- und Blumenschmuck, Umtragen von Bildern, Fahnen und Statuen, Musik und Böllerschießen. Pflanzen- und Blumenschmuck waren keineswegs immer erlaubt. Schon 1784 hatte ihn Kaiser Joseph II. Aus wirtschaftlichen Gründen wegen Holzmangel verboten. Die Vorhaltungen erwiderte die Stadt mit dem Hinweis, dass jedermann wisse, dass nur Birkenbäume abgehauen würden, die sowieso zur Abholzung bestimmt waren. So blieb es bei der gewohnten Sitte, wie bereits 1812 festzustellen ist. In jenem Jahr wurden 12 Wagen mit Maien in die Stadt gefahren. Man schien in nachjosephinischer Zeit nur noch reichlicher mit Blumen und Baumschmuck zu verfahren. Bitte das nächste Dia. Das ist also eine Aufnahme aus Kirchzarten von 1930. Da sieht man, wie die Birken längs der Straße aufgestellt sind. Dann das nächste bitte. Das 1956, auch aus Kirchzarten. Also da werden die Häuser mit Reisig geschmückt. Und außen wieder die Birken. Und das letzte, das ist aus Freiburg, auch aus dem älteren Jahr, noch also die Blumenteppiche. Wie verschwenderisch dabei teilweise umgegangen wurde, zeigen Dienstanweisungen und Rechnungen. Es kommen noch ein paar, aber nicht mehr viel. 1834 lobten die Stadtbehörden dann sogar die zuvor kritisierte Dekorationslust der Bevölkerung. Diese schien sich so sehr zu entfalten, dass der Gemeinderat 1858 beschloss, das Anfahren von Reisig einzustellen, da die Freiburger ihre Häuser und Straßen weit geschmackvoller und mit löblichem Eifer schmücken würden, als dies mit Birken und Laubwerk geschehe. Dieses welke bei warmer Witterung sehr schnell, bei Wind seien die Bäumchen nicht aufrecht zu erhalten, so dass das Ganze eher einer Verunstaltung als einer Verschönerung der Prozession diene. Insgesamt ist diese Art des festlichen Schmuckes, wie die Quellen zeigen, bis heute erhalten geblieben. Die nächsten drei bitte. Das sieht man also auch in Herdern. Sieht man wieder die Birken, dann auch die Fahnen. Ans nächste. Das ist also jetzt Blumenschmuck an den Fenstern, vor den Fenstern. Und das nächste. Das ist also eine Darstellung der Caritas Christi. Das Mittragen von Fahnen oder Bildern bei Prozessionen war 1783 generell untersagt worden. Davon war natürlich besonders der von Leichnamsumzug mit seinen zahlreichen heiligen Figuren und Zunftinsignien betroffen. So sprachen 1790 die Vorsteher der 12 bürgerlichen Zünfte Freiburgs beim Magistrat vor und baten um Erlaubnis, bei der kommenden Prozession Zunftheilige und Stadtpatrone wieder umtragen zu dürfen. Am 31. Mai des gleichen Jahres erteilte die vorderösterreichische Regierung und Kammer im Einverständnis mit den bischöflichen konstanzischen Kommissaren die Genehmigung dazu. Den Prozessionsordnungen ist zu entnehmen, dass auch dieses Brauchelement im 19. Jahrhundert durchgängig beibehalten wurde. Das nächste Dia bitte. Das ist wieder aus Kirchzarten. Da sieht man sehr schön dekoriert die Statue, die getragen wird, und die Fahnen und wieder die Bäumchen. Das ist von 1933. Das nächste. Da sieht man eine Marienstatue, auch aus Kirchzarten. Dann das nächste. Das ist jetzt an Herdern aus den letzten Jahren. Das nächste. Oberlinden ist eine Statue mit Blumenschmuck. Und das nächste. Da sieht man also schön die Fahnen. Das sind auch hier meistens Vereinigungen und Zunftfahnen. Die einzige Unterbrechung erfolgte 1849 zur Zeit der Militärrevolution. Das Schwert der Statue des heiligen Alexander war bei dem Gebot des preußischen Militärkommandos, alle Waffen im bürgerlichen Besitz abzuliefern, vergessen worden. Es wurde so beschlagnahmt und gelangte erst Mitte der 50er Jahre aus dem Bezirksamtsspeicher wieder in den Schrein des heiligen Alexander zurück. Jetzt sind die Dias fertig. Was das Schießen von Böllern und Gewehrsalven betrifft, so ist festzustellen, dass es vor allem im 18. Jahrhundert üblich war. Die Kosten für Pulver und sonstige Ausgaben wurden von der Stadtkasse getragen. Der Brauch fand also zunächst im Einvernehmen mit den Obrigkeiten statt. So wurde schon um 1700 am Festo Corporis Christi ein gewöhnlicher Friedensschuss gestattet. 1746 feuerte man dann schon mehrere Böller und Schüsse ab. Aus den Rechnungen von 1784 geht hervor, dass in diesem Jahre geschossen wurde. Nicht nur Torwächter, Handlanger und Glöckner, sondern auch Böllerschützen waren unter den Lohnempfängern aufgeführt. Ein Schreiben von 1792 zeigt, dass sogar vom Münsterturm herabgeschossen wurde. Die Provinzregierung ordnete für dieses bereits mehrmals verbotene, recht gewagte Unternehmen ernsthafte Maßnahmen an, da es nicht nur mit augenscheinlicher Lebensgefahr verbunden, sondern auch die Andacht des Volkes stören würde. In den anschließenden Kriegsjahren unterblieben solch pseudomilitärische Akte. 1795 gab Regierungspräsident Josef Thaddäus Weyer von Sumarau bekannt, dass wegen der im Land liegenden Besatzungstruppen die Böller nicht abgeschossen werden dürfen, da dies zu einem blinden Alarm mit schweren Konsequenzen führen könne. 1797, nach dem Friedensschluss von Campo Formio hingegen, wurde verlautbart, da das Korps der hiesigen Freiwilligen und Scharfschützen sich allemal angeboten hat, bei der Fronleichnamsprozession wie in den vorhergehenden Jahren auszurücken und paradieren zu wollen, so ermangle ich nicht, dem Magistrat die Eröffnung zu machen, dass das Korps der Freiwilligen die Prozession begleiten und die üblichen Salven abfeuern soll. Rechnungen belegen, dass dazu 120 Gewehre und Patronentaschen geliehen werden mussten, denn die Freiburger Miliz war von den Franzosen entwaffnet worden. 1801, kurz vor den Verhandlungen von Lüneville, musste das Schießen und selbst der Umzug wegen der angespannten Lage erneut unterbleiben. Die Fronleichnamsfeierlichkeiten durften nur im Inneren der Kirche abgehalten werden. 1803, nach dem Truppenabzug, konnte die aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses in Freiburg tätige herzoglich-modenensische Regierungskommission Prozession und Schießen wieder gestatten. Man bemühte sich in diesem Jahr, Anweisungen zur Anschaffung von Bäumen und Ästen, zur Reinigung der Straßen, Aufstellung der Altäre und zum Abschießen der Gewehrsalven deutlich machen, um besondere Feierlichkeit. Auch die 12 Zünfte wurden aufgerufen, mit ihren Heiligen und Zunftstangen zu erscheinen. Um der Freude über das Besatzungsende Ausdruck zu verleihen, stellte man in diesem Jahr sogar die Münsterpreziosen, einen silbernen Altar und die große Monstranz zur Schau. Auch beim Schießen lassen die Archivalien einen Hang zur Verschwendung erkennen. So erklärte der Magistrat 1810 80 Schüsse für zu viel. Wenn nach Tagesanbruch die Kanonen 12, nach jedem der 4 Evangelien 4-mal und während des Hochamtes im Münster erneut 12-mal abgefeuert würden, trüge dies ebenso viel zur Verherrlichung des Festes bei wie 80 Böller. Das Stadtamt genehmigte folglich nur die Kosten für 40 Schüsse. Dem Bürgermilitär schienen diese Sparmaßnahmen jedoch zum Leidwesen des Magistrats nicht zu gefallen. Letzterer meldete: Gegen unsere Meinung, dass 40 Schüsse mit Kanonen hinreichend wären, macht hiesiges Bürgerkommando die Motion, dass es unanständig sei, wenn nicht mehr als 40 Schüsse gegeben werden sollten. Die Meinung von Anstand wollen wir niemand benehmen, da sie zu relativ ist, aber dem Publikum wolle man auch keinen Anlass zu Bemerkungen darin geben, dass weniger geschossen werde als in den vorigen Jahren, da dieses Hauptfest, mit welchem das größte Gepränk verbunden zu werden pflegt, an Feierlichkeit nicht verlieren dürfe. So ändern wir unseren Antrag und bitten, dass gefälligst genehmigt werde, statt 40 Schüsse 61 zu tun. Dem Antrag wurde stattgegeben, was durch Prestigedenken zu erklären ist. Freiburg fühlte sich als ehemaliger Regierungssitz des Kaiserhauses Österreichs zu einem bestimmten Rahmen von Festlichkeit verpflichtet. Man bemühte sich deshalb, wie deutlich wurde, den Wiener Fronleichnamsfeierlichkeiten nicht nachzustehen. Dies zeigen auch Parallelitäten der Programmhefte beider Städte. Welch eindrucksvoller Kanonendonner am Fronleichnamsfest produziert worden sein muss, überliefert schließlich folgende Beschreibung. Dabei muss der Stadtmagistrat vorstellen, dass die Kanonenschüsse vom Schlossberg herab, wenn die Mündungen der Kanonen gerade über die Stadt gerichtet sind, eine heftige Erschütterung verursachen, welche den Häusern nahe dem Schlossberg und kranken Personen schädlich ist. Es wird daher gebeten, wohl löbliche Stadtdirektion wolle dem Artilleriekommando auftragen, dass die Kanonenmündungen nicht gegen die Stadt gerichtet werden sollten. Doch auch das Schießen bleibt mit kleinen Unterbrechungen bleibende Gestaltungskonstituente des Festes, wie zahlreiche Anfragen, Pulverrechnungen und Genehmigungsschreiben des Gemeinderates zeigen. Eine letzte Beobachtung zum Fronleichnamsfest ist im 19. Jahrhundert mit Zuwachs protestantischer Einwohner zu machen. Konfessionelle Spannungen begannen sich auf die bestehenden Traditionen auszuwirken. Die großherzogliche Regierung musste beispielsweise 1809 aufgrund der gemischt konfessionellen Behördenmitglieder das landesherrliche Stadtamt anweisen, die Einladungen zum Umzug nicht mehr wie bisher über den Magistrat auszusprechen, sondern nur an katholische Amtsträger zu verschicken. Später entzündeten sich dann aufgrund des erheblich anwachsenden evangelischen Bevölkerungsanteils offene Streitigkeiten. Veränderte Lebensumstände und Technisierung erforderten Anfang unseres Jahrhunderts im Jahre 1904 Modifikationen der Herderner Prozession. Der Umgang konnte wegen Elektrifizierung der Straßenbahn in der Zähringer Straße nicht mehr seiner bisherigen Route folgen, sodass die 4 Altäre an anderer Stelle errichtet werden mussten. Einer kam dadurch direkt am evangelischen Diakonissenhaus zu stehen. Dessen Bewohner fühlten sich durch Schießen, Gesang und lautes Beten in ihrem eigenen Gottesdienst gestört und beklagten sich beim Kirchenrat. Das katholische Pfarramt Herdern verteidigte sich daraufhin unter Berufung auf bestehende Rechte und auf die Altehrwürdigkeit ihres Brauches. Pfarrer Ignaz Kessler sah in der durch die Straßenbahn geänderten Verteilung der Altäre die Ursache des Streites, betonte aber, dass gerade am Altar vor dem Diakonissenhaus keine Musik gespielt und nicht gesungen werde. Die Gegenseite bestand jedoch auf einer ihren Kultus störende Auswirkung der katholischen Feierlichkeit und versuchte, die Angelegenheit vor das Ministerium des Inneren zu bringen. Doch die Sache verblieb beim erzbischöflichen Ordinariat. Ein Eingreifen seitens der Regierung hätte ein generelles Prozessionsverbot zur Folge haben können. Zur Schlichtung des Streites verteidigte das Ordinariat einerseits die Tradition der Katholiken, erklärte sich andererseits aber bereit, jedmögliche Rücksicht auf die andere Konfession zu nehmen. Der Brauch des Schießens wurde beharrlich in Schutz genommen. Dabei verstand man es geschickt einzuflechten, dass von katholischer Seite schließlich auch Unannehmlichkeiten protestantischer Gewohnheiten hingenommen würden, wie die Unterbrechung der Karfreitagsruhe durch Glockenläuten evangelischer Kirchen. Einen pragmatischen Vorschlag zur Lösung des Problems gab schließlich Pfarrer Kessler selbst. Er schlug vor, den Trambahnverkehr für die Dauer der Prozessionsführung stillzulegen. So könne der Umgang seine ehemalige Route einhalten, die Altäre kämen an gewohnter Stelle zu stehen und Andersgläubige hätten keinen Grund mehr zur Klage. Wie die Sache in Herdern verlief, war mangels der entsprechenden Antwortschreiben nicht festzustellen. Doch dieselbe Anfrage, allerdings nicht wegen Konfessionsstreitigkeiten, sondern wegen Verkehrsproblemen, hatte der Münsterpfarrer bereits 1902 an den Stadtrat gerichtet. Dieser genehmigte die Bitte und ließ von 8 bis 11 Uhr den Straßenbahnverkehr einstellen. 1904 bat die Direktion des städtischen Elektrizitätswerks dann darum, bei der Prozession kein Laub mehr zu streuen, da dieses verkehrsgefährdende Wirkungen hätte. Anzunehmen ist also, dass auch dem Herderner Pfarrer sein Wunsch erfüllt wurde. Verschiedene Jahrhunderte, verschiedene Feierlichkeiten. Zu beobachten sind sowohl unterschiedliche als auch übereinstimmende Gestaltungselemente. Brauch und Fest sind dabei, wie deutlich wurde, als reale, sich historischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassende Erscheinungen zu betrachten. Sie unterliegen dem Spannungsverhältnis von Volksbedürfnis und obrigkeitlicher Regulierung. Dieses Spannungsverhältnis stellt eine zentrale Antriebskraft kultureller Wandlungsprozesse dar. Volkskultur ist insofern nicht als stabile, in sich abgeschlossene Welt zu sehen, die von außen geformt werden kann, sondern ist als lebendiger, eigenständiger Organismus zu begreifen. Auch das Problem kulturellen Wandels lässt sich so nicht über Polarisationen wie geschichtliche Welt und Volkswelt, Hochkultur und Volkskultur, Kultur der Elite, Kultur des Volkes erklären, sondern muss anhand der aus diesen Antagonismen entstehenden Bewegung heraus untersucht werden. Auch Konstanz und Wandel des Fronleichnamsfestes sind insofern anhand historischer und soziokultureller Gesichtspunkte genauer zu durchleuchten. Ich beschränke mich im Folgenden auf das ausgehende 18. und das 19. Jahrhundert. Um die Verhältnisse der Freiburger Festgestaltung zu klären, sind im Schwerpunktzeitraum zunächst die in alemannischen, ehemals vorderösterreichischen Gebieten auf die religiöse Volkskultur einwirkenden obrigkeitlichen Steuerungsversuche und ihre Konsequenzen für Bevölkerung und Brauch zu betrachten. Aufschlüsse zur Fragestellung lieferte der Schriftverkehr des sich vor allem im 19. Jahrhundert herausbildenden Verwaltungssystems. Quellen boten das Diözesan-, Dompfarr- und das Stadtarchiv Freiburg, das Generallandesarchiv Karlsruhe, das Stadtarchiv Konstanz und das Vorarlbergische Landesarchiv Bregenz. Eines der beiden Hauptwirkungszentren stellt das Reformwerk Joseph II. Dar. Es wurde hauptsächlich in den Jahren 1780 bis 90 in die Praxis umgesetzt. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie Förderung des Staats- und Volkswohls wurde damit die Beseitigung der noch herrschenden, oft jeglicher Rationalität entbehrenden barocken Frömmigkeitsformen erstrebt. Der Kaiser wandte sich gegen Feste und Bräuche, die Kraft und Zeit der Bevölkerung übermäßig beanspruchten. So wurden die Feiertage reduziert und die Wallfahrten beschränkt. Diese auf rein ökonomische Absichten zurückzuführenden Reformen wurden durch Eingriffe in die Erscheinungsweise kirchlicher Feste ergänzt. So versuchte man, die als abergläubisch, bigott und ausschweifend bewertenden Gestaltungselemente den Vernunftidealen eines aufgeklärten Staates anzugleichen. Kostspielige Äußerlichkeiten, die aufwendig bekleideten Statuen, Schwungfahnen, das verschwenderische Schmücken der Straßen mit Bäumen und die den Kirchenfonds belastenden Schaustellungen fielen den Reformen folglich als erste zum Opfer. Ein Großteil der Geistlichkeit stellte sich jedoch den Plänen des Kaisers entgegen. So mussten die meisten Neuerungen auf staatlichen Verwaltungswege eingeleitet werden. Durch zentralisierende Reformen griff man zunächst in die bestehende Selbstverwaltung der einzelnen Landesteile ein und ordnete den Landständen Landgerichte, Kameral- und Kreisämter mit aufgeklärt denkenden Beamten über. Dadurch konnten die herrschenden Bräuche erfasst, mit entsprechenden Anweisungen verboten oder reguliert und die Befolgung der Verordnungen beobachtet werden. Doch nicht nur der Staat, sondern auch die Kirche versuchte Einfluss auf den religiösen Volksbrauch zu nehmen. Einen Rückgang der Religiosität befürchtend, versuchte sie den Regierungserlassen mit entsprechenden Ordinariatsanweisungen an Klerus und Gläubige entgegenzuwirken. Verwirrung entstand. So gerieten nicht nur die Reformen, sondern auch die populären Frömmigkeitsformen selbst in den Konflikt beider Autoritäten. Die Widersprüche zwischen weltlichen und geistlichen Anordnungen führten dazu, dass die Bevölkerung nur noch verstärkt auf ihren Gewohnheiten beharrte und diese zu verteidigen begann. Im weiteren Verlauf wurde aufgrund dessen zunehmend strengere Verbote ausgesprochen und sowohl den vermittelnden Beamtenapparat und Klerus als auch der Bevölkerung mit Strafen gedroht. Der steigende Unmut der Gläubigen machte sich schließlich durch vermehrten Widerstand, Unruhen und Aufständen Luft. Versperrte Kirchen wurden aufgebrochen, verbotene Statuen hervorgeholt und umgetragen. In Vorarlberg wurden selbst die Anweisungen vermittelnden Beamten und Seelsorger tätlich angegriffen. Der Bludenzer Geistliche wurde zum Beispiel zu einem 10-stündigen Gebet gegen die Mäuseplage gezwungen. Dem Pfarrer aus Bürs nötigte man zur Abhaltung einer Prozession, schmiss ihm anschließend den Weihwasserwedel nach und riss ihm auch noch die Blumen aus dem Garten. Weltlichen Vertretern erging es kaum besser. Wie dem Vogteikanzlisten Maximilian Klaus, der nach Aussprache eines Prozessionsverbotes in Götzis unter einem Steinhagel das Weite suchen musste. Diese zum Teil heftigen Reaktionen werden verständlich, wenn man die Bedeutung solcher Reformen für die Gläubigen bedenkt. Durch das Verbot religiös motivierter Gegenstände und Handlungen wurden sie in ihrer Glaubensausübung eindeutig eingeschränkt. Die verbalen Angriffe der Gesetzestexte, die Alltag und Lebensweise durch dringende Religionspraxis zu regulieren versuchte, stellten ihre Frömmigkeit prinzipiell in Frage. So musste die Reform bereits im Anfangsstadium eine Abwehrhaltung erzeugen. Der zunächst ausschließlich religiös motivierten und gefühlsbetonten Unzufriedenheit konnten dann von Seiten politischer Revolutionärer oder konservativer Gruppen bzw. einzelner Persönlichkeiten Ziele gewiesen werden. Dabei übten die Vorgänge der Französischen Revolution, die besonders in den oberrheinischen Raum hineinwirkten, sowie die Revolten der österreichischen Niederlande bedeutenden Einfluss aus. Die anfangs auf religiöse Dimensionen beschränkte Auseinandersetzung zwischen Volk und Obrigkeit wuchs somit in eine politische Ebene hinein. Die Entwicklung entzog sich dem Zugriff von Staat und Kirche, die zur Beruhigung der Bevölkerung trotz des aufgrund des Staatskirchentums bestehenden Machtkampfes zur Kooperation gezwungen wurde. Eine echte Zusammenarbeit ließ sich jedoch wegen der grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten nicht realisieren, sodass widersprüchliche Erlasse und Hirtenbriefe erneut zur Verwirrung und schließlich zum generellen Autoritätsverlust beider Instanzen führten. Die Gläubigen griffen auf ihre Gewohnheiten zurück, führten abgeschaffte und verbotene Prozessionen eigenmächtig, teilweise sogar ohne Beteiligung ihres Seelsorgers durch, öffneten versperrte Kapellen mit Gewalt oder bauten abgerissene Wallfahrtskapellen, wie zum Beispiel Maria Lindenberg hier bei St. Peter, in eigener Arbeit wieder auf. Die Rücknahme zahlreicher Reformen und Verordnungen, die sich auch in nachjosephinischer Zeit fortsetzte, war die Folge. Die religiöse Volkskultur lag also, wie deutlich wurde, im Spannungsfeld zweier Beeinflussungszentren, Staat und Kirche. Der im Staatskirchentum begründete Machtkampf und die damit verbundenen Widersprüchlichkeiten im Umgang mit Gläubigen und Frömmigkeitsformen verstärkten Widerstand und Aufruhr der Bevölkerung. Die Gläubigen begannen selbstständig und mit politischem Bewusstsein zu handeln. Die Ausübung religiöser Bräuche war so einerseits zum Zankapfel der beiden Machtinstanzen, andernteils zum Demonstrationsobjekt des entstehenden Selbstbewusstseins der unteren Gesellschaftsschichten geworden. Eingreifende Veränderungen der religiösen Volkskultur konnten also auf staatlichem Wege nicht erreicht werden. Doch bestehende Strukturen wurden aufgebrochen, geltende Werte in Frage gestellt und damit Voraussetzungen für einen Wandel geschaffen. Als zweite wichtige Wirkungskraft ist von 1802 bis 1827 die liturgische Erneuerungsbewegung des Konstanzer Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessenberg zu berücksichtigen. Sie stand im Rahmen einer Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche, die sich durch die Französische Revolution in Frage gestellt, neu zu definieren und zu organisieren begann. So erstrebte auch Wessenberg nach Reformierung der Liturgie, vor allem der öffentlichen Glaubenspraxis. Doch die immer noch bestehende Spaltung staatlicher und kirchlicher Instanzen erschwerte auch die Verwirklichung seiner Ziele. Die Behörden der neu gegründeten deutschen Mittelstaaten standen den Neuerungen kritisch gegenüber, da sie unnötige Unruhen befürchteten. Auf Seiten des Volkes stießen Wessenbergs Ansichten die Schaffung einer im aufklärerischen Sinne gereinigten und nüchternen Religionsausübung auf zwei Problemzonen. Zum einen auf Formen einer überlebten, unmodernen Religionspraxis, zum anderen auf eine mechanische und geistlose Glaubensausübung. Zum ersten Punkt ist festzustellen, dass es sich bei den kritisierten Frömmigkeitsformen nur in seltenen Fällen um Brauchgut barocker Übertreibung handelte. Meist verbargen sich hinter den in der Amtssprache als Missbräuchen bezeichneten Handlungen schlichte, aber gewohnheitsmäßige Glaubenspraktiken, auf denen die Gläubigen trotz Verboten und kirchlicher Belehrungen beharrten. In dieser Tatsache der Zuwiderhandlung und Verbotsübertretung ist die Ursache ihrer Bekämpfung zu sehen, denn sie stellten sowohl kirchliche als auch staatliche Autoritäten prinzipiell in Frage. Als Akt der Auflehnung musste so gegen sie vorgegangen werden. Der zweite Punkt, Monotonie, Mechanismus und Geistlosigkeit, sind als Folgen der durch aufklärende Reformbestrebungen eingeführten nüchternen Gottesverehrung zu verstehen. Nicht nur die Seelsorger erkannten in ihnen die fehlende Möglichkeit einer aktiven Beteiligung der Gemeinde, sondern auch die Gläubigen selbst klagten über mangelnde Erlebbarkeit der Religionspraxis. Betrachten wir nun die Auswirkungen der beiden Reformversuche auf die einzelnen Gestaltungselemente des Fronleichnamsfestes vor dem Hintergrund der skizzierten historischen Gegebenheiten. Was die Verzierung der Straßen und Häuser mit Bäumen und Sträuchern betrifft, so hatte Josef II. Diese, wie auch das Beispiel Freiburg zeigte, bereits 1776 wegen Verschwendung brauchbaren Holzes allgemein verboten. Doch Zuwiderhandlungen bezeugen das Weiterleben des Brauches, so unter anderem 1798 im vorderösterreichischen Diözesananteil des Fricktals, heute Aargau. Doch wurden die Obervögte der Gemeinden Möhlin, Eichen und Warmbach angewiesen, die aufgestellten Bäumchen zu entfernen und anderwärtig zu verwenden. Solche Verbote gehen auf die damalige Übernutzung der Wälder und den Holzmangel zurück. Die Bevölkerung war jedoch, wie wiederholte Verbote, Besuche und Rechnungen zeigen, nicht bereit, auf ihre traditionelle Zierde zu verzichten. Später wurde diese Art der Festgestaltung auch in konfessionelle Streitigkeiten mit einbezogen. Dies ist unter anderem dem Intelligenz- und Anzeigeblatt der Kreise Waldshut und Lörrach von 1872 zu entnehmen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass trotz der dort herrschenden Verhöhnung des Katholizismus in letzter Zeit alle Straßen feierlich geziert worden wären und die Prozession ein hoher Triumphzug gewesen sei. Das Mittragen von Statuen und Reliquien war wie geschildert ebenfalls verboten worden. Dem erwähnten Problem Monotonie und Mechanismus obrigkeitlich sanktionierter Frömmigkeitsformen ist zu Wessenbergs Zeiten folgende Entwicklung der akustischen Festgestaltung zuzuordnen. Das Ordinariat Konstanz stellte 1809 fest, dass die jungen Leute der Dörfer mit militärischem Gepränk aufziehen und mit lärmenden Feierlichkeiten Geist und Andacht der Gottesdienste stören würden. Was darunter zu verstehen ist, erklärt unter vielen anderen ein Bericht Pfarrer Karl Eglas aus der Gemeinde Urnau am Badischen Bodensee aus dem Jahre 1826. Wegen des starken Auslaufens seiner Pfarrkinder bemühte er sich um eine anziehendere Feier des Fronleichnamstages und gestattete eine militärische Parade. Solche standen, wie Josef Vitus Burg, einer der engsten Mitarbeiter Wessenbergs, darlegte, bei der Bevölkerung besonders hoch im Kurs. Sie waren mit Militärmusik, vor allem der sogenannten türkischen Musik und dem Böllerschießen verbunden. Konnte Burg, der 1809 im rechtsrheinischen Straßburger Diözesananteil als konstanzischer Kommissar wirkte, seine Pfarrkinder noch von der Unschicklichkeit solchen Tuns überzeugen, so musste Egler knapp 20 Jahre später sich hier entgegenkommen zeigen. Die Bevölkerung nahm seinen Vorschlag mit größter Freude und der Bereitschaft zu eigener Initiative an. Eglers Feierlichkeitsprogramm erhielt dadurch jedoch eine unangenehme Ausdehnung, wie er selbst formulierte. Mit der vorgeschlagenen Parade allein wollte man sich nämlich nicht begnügen, sondern verlangte auch nach Musik und Böllerschüssen. Mit Hilfe einer Kollekte wurden Fahnen und Instrumente angeschafft. Das sonst stille Dörfchen verwandelte sich in ein lärmendes Militärlager. Eine solche Festgestaltung breitete sich im gesamten deutschen Südwesten aus und entwickelte sich teilweise zu regelrechten, in der Kirche abgehaltenen Manövern, die nicht selten zu Unfällen führten. Zahlreiche Seelsorger beklagten sich über diesen neuen Brauch. So auch Pfarrer Egler, der aufgrund solcher militärischer Übungen um die Pflastersteine seiner Kirche bangte. Die Seelsorger standen diesen Gewohnheiten machtlos gegenüber, denn die Vorschläge des Ordinariats, sie durch deutschen Kirchengesang zu unterhöhlen, hatten sich als fruchtlos erwiesen. So musste sich auch 1824 die katholische Kirchensektion in Karlsruhe und die geistliche Regierung in Konstanz noch immer um die Abschaffung der türkischen Musik und des Schießens bemühen. Das Paradieren des Militärs, hieß es in einer bischöflichen Verordnung dieses Jahres, es mag mit den Waffen in der Kirche aufgestellt sein oder in kriegerisch angeordneten Zügen das Allerheiligste bei Prozessionen begleiten, mag nur störend auf diese heilige Andacht einwirken, indem es in keiner Beziehung einer frommen religiösen Bedeutung fähig ist, die Aufmerksamkeit des Geistes zerstört, die Gedanken an Gott verscheucht, das Herz für die Empfindungen der rechten Gottesverehrung verschließt und Andacht und öffentliche Erbauung verhindert. Im Einverständnis mit den oberen Staatsbehörden wurde ein Verbot erlassen. Um den profanen Schauspielen entgegentreten zu können, wurde den Dekanaten zudem Berichte über dieses Brauchtum abverlangt. In den Antworten beklagten sich etliche Pfarrer, wie beispielsweise auch das Vikariat Bruchsal, über die zunehmende Verbreitung der dumpfen Böller und Manöver. Man bat die staatlichen Instanzen um unterstützende Maßnahmen der Polizei. Gelang die Abschaffung durch solch autoritäres Vorgehen, wich die Bevölkerung jedoch in Nachbargemeinden aus. 1825 klagte so der erwähnte Pfarrer Egler dem Ordinariat Konstanz erneut, dass diese militärischen Feierlichkeiten auszuufern begännen. Die mit geladenen Gewehren herumtorkelnden betrunkenen Burschen würden zur Ursache häufiger Unfälle werden. man müsste unbedingt wirksamere Maßnahmen ergreifen. Die Hinweise auf Unordnung und Unfug sind in der Tat recht zahlreich. So wurde 1866 beispielsweise in Lottstetten im Klettgau die Böller unmittelbar neben der Kirche gezündet. Die dem Gottesdienst beiwohnenden Frauen und Mädchen wurden dadurch so erschreckt, dass sie sich, wie es heißt, setzen mussten, einige sogar die Kirche verließen. Dass nicht wirksam gegen solche Gepflogenheiten vorgegangen werden konnte, lag wie immer wieder aus den Quellen zu ersehen ist, hauptsächlich an der mangelnden Zusammenarbeit und dem widersprüchlichen Verhalten weltlicher und kirchlicher Behörden. Während sich die Seelsorger um die Beseitigung solcher militärischen Feierlichkeiten bemühten, wurden sie vom Staat gefördert, da sie die Lust der jungen Leute am Militärstande erwecken und aufrechterhalten sollten. So halfen die Ortsbehörden der Bevölkerung zum Beispiel bei Beschaffung von Montur, Gewehren und Munition. Nicht nur Unfälle oder die Unschicklichkeit solcher Festformen erforderten ein Einschreiten staatlicher Behörden, sondern auch die erwähnten konfessionellen Spannungen. Die Klagen der protestantischen Bevölkerung richteten sich besonders gegen den Brauch des Schießens, der ihre eigenen Gottesdienste lautstark unterbrach. Ruhe zu halten und beide Seiten zufriedenzustellen, war für staatliche wie kirchliche Instanzen ein schwieriges Unterfangen. Um eine Behinderung des evangelischen Kultes durch katholische Festlichkeiten zu umgehen, wies das Karlsruher Innenministerium meist eine zeitliche Verlegung der Prozessionen an. Gleichwohl ging es immer wieder, besonders in gemischt konfessionellen Gebieten, um eine prinzipielle Opposition gegen die Religionsausübung des anderen Bekenntnisses. Da ein Verbot dieser katholischen Feierlichkeit nicht erwirkt werden konnte, begannen die Gläubigen protestantischer Konfession selbst einzuschreiten. Vor allem Jugendliche, so wurde unter anderem aus dem Dekanat Weinheim berichtet, störten die frommen Gefühle der Katholiken durch Geschrei und andere Respektlosigkeiten. Sie drangen in die Kirche ein und kletterten auf die geschmückten Altäre. Andere Ortschaften klagten, dass man die Umgänge mit Dungwagen durchkreuze. Für überwiegend katholische Gebiete ergibt sich, wie bereits in Freiburg zu erkennen ist, ein anderes Bild. Im konservativen Vorarlberg wurde so im gleichen Zeitraum dem traditionellen Böllern und Schießen ebenfalls nicht entgegengetreten. Stagnationen des Brauches beruhten nicht auf Verboten kirchlicher oder staatlicher Instanzen, sondern auf Geldmangel der durch die Befreiungskriege völlig verarmten Gemeinden. Unfälle veranlassten zwar auch hier die Behörden zur Ergreifung regulierender Maßnahmen. Diese bestanden jedoch nicht in Verboten, sondern in der Anordnung ungefährlicher Schallhörner. Festzuhalten ist also, dass dieser Brauch im konfessionell gemischten oder paritätischen Gemeinden fast immer Anlass zu Auseinandersetzungen, Klagen, Bittgesuchen und Verboten gab, in rein katholischen Orten oder Gebieten jedoch unangefochten bestehen bleiben konnte. Wie deutlich wird, kristallisierten sich also im Verlauf des 19. Jahrhunderts, nachdem die barocken theatralischen Aufzüge des Fronleichnamsfestes durch die Aufklärung beseitigt worden waren und die eingeführte nüchterne Religionspraxis jeglicher Anziehungskraft ermangelte, neue Gestaltungsformen heraus. Militärisches Beiwerk schien den Bedürfnissen der Bevölkerung nach Erlebbarkeit und eigener Beteiligung dabei besonders zu entsprechen. Diese Art säkularisierter Feierlichkeit an religiösen Festtagen entsprach zwar staatlichen Zielen, stieß jedoch auf starke Ablehnung der kirchlichen Instanzen. Das unpassende Soldatenspiel, vor allem Böller und Gewehrschüsse, wurden aufs Heftigste bekämpft. Man sah in ihm nicht nur Ursache zahlreicher Unfälle, sondern vor allem eine Ablenkung der Gläubigen von Andacht und religiöser Besinnung. Initiative und Organisation dieses Brauches lagen im 19. Jahrhundert vor allem in den Händen des entstehenden Bildungsbürgertums, wodurch sich die Beliebtheit der militärischen Festelemente erklärt. Am städtischen Vorbild orientiert, fanden sie alsbald auch bei den Dorfbewohnern Gefallen. Fassen wir zusammen. Im Vergleich zu barocken Fronleichnamsumzügen nehmen sich die des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts recht bescheiden aus. Die dem farblosen Kultus der Protestanten entgegengesetzte Demonstratio Catholica des Barock- und Rokoko-Zeitalters hatte mit feuerspeienden Teufeln und blutüberströmten Georgsdrachen wie auch Tragbühnen mit Szenen aus Altem und Neuem Testament, prächtigen Schauwagen mit lebenden Bildern, Statuen, Fackelträgern, Glockenläuten und Kanonendonner wohl für echte Unterhaltung und Abwechslung gesorgt. Dass angesichts einer solchen Festgestaltung von Beeinträchtigung der religiösen Erbauung und niederer Schaulust gesprochen werden konnte, leuchtet ein. Vor allem, wenn wie zum Beispiel in München Wagen mit Mist verstreuenden Teufeln mitgeführt wurden. Oder der Darsteller des heiligen Georg, den mit Ochsenblut gefüllten Pappdrachen derart malträtierte, dass das Blut in alle Richtungen unter die Zuschauer spritzte. Die Prinzipien der beginnenden Aufklärung verdrängten dieses bunt lebendige Schauspiel. Einzelne Gestaltungselemente wie Schießenmusik und die Dekoration mit Bäumen und Ästen überdauerten solche Reinigungskampagnen. Da sie weit weniger gegen die Schicklichkeit verstießen und eine Gottesverehrung im Geiste weniger zu stören schienen, durften sie zunächst beibehalten werden. Doch später wandten sich Herrscher wie Joseph II. Oder Liturgiereformer wie Wessenberg konsequent auch gegen diese Äußerlichkeiten religiöser Verehrung. Rationalistisch-idealistischen Denkern erschienen Böllerschießen, Musik, aufgestellte Bäume und Sträucher ebenfalls als ablenkende, sinnliche Reize und die Andacht störende Elemente. Doch gerade dieses verbliebene Beiwerk begann sich, wie ausgeführt, fantasievoll zu intensivieren und zu verbreiten. Dies ist auf eigendynamische Komponenten im Festverhalten der Brauchträger zurückzuführen. Sie lassen sich durch eine in folgende Punkte zu untergliedernde Entwicklung umreißen. Erstens, die zunächst Eliten vorbehaltenen Denkweisen und Ziele aufklärenden Strebens wurden an Mittelbehörden weitergegeben, die sie in der Allgemeinheit durchzusetzen versuchten. Die prinzipielle Auseinandersetzung eines neu sich definierenden Staats- und Gesellschafts- bzw. Religions- und Seelsorgewesens um die Ausdrucksformen kultureller Werte verschob sich so von einer elitär-theoretischen auf eine dieselbe in die Praxis umsetzende Vermittlerschicht. Durch deren Selbsteinschätzung und unterschiedliche Vorstellungen wurden die ursprünglichen Ziele teilweise verzerrt und uneinheitlich in Anwendung gebracht, sodass Verwirrung entstand. Die durch das Staatskirchentum herrschende Spaltung der übergeordneten Wirkungskräfte und deren unterschiedliche Intentionen belasteten die Einführung von Neuerungen staatlicher und kirchlicherseits. Zweitens, das aufgeklärte Erscheinungsbild religiöser Traditionen wurde also weniger durch die konkrete Einflussnahme von Obrigkeiten erreicht als durch Diffusion. Es drang über die zwischen Volk und Eliten stehende josephinische bzw. großherzoglich-badische Verwaltung und über Wessenbergs enthusiastische Reformpriester zur Landbevölkerung vor. Seine Realisierung erfolgte in einer stufenweisen Auseinandersetzung, wobei die Neuerungen zunächst auf prinzipielle Abwehr stießen, dann auf freiwilliger Basis angenommen und die erstrebten Ausdrucksformen schließlich ins Extreme gesteigert wurden. Wie zu beobachten war, war zu Beginn des Jahrhunderts weniger über sinnliche Äußerlichkeiten zu klagen als über eine entseelte mechanische Glaubensausübung. Drittens, an diesem Punkt setzten neue Wirkungskräfte ein. Sie waren innerer Natur, unterlagen nicht einer von außen herangetragenen Beeinflussung, sondern hatten sich aus dem Spannungsverhältnis elitärer Absichten und populärer Bedürfnisse heraus entfaltet. Der zunächst zähfließend herbeigeführte Veränderungsprozess wurde von einem sich selbst entwickelnden, sich selbst tragenden Wandel abgelöst. Er entstand in jenen Schichten, die zuvor vermittelnde Funktionen ausübten und sich im Rahmen einer individuellen Abgrenzung mit den weiterzugebenden Werten identifizierten oder sie modifizierten. Viertens, für die Fragestellung Kultur der Eliten, Volkskultur, ist insofern festzuhalten, dass eine künstlich geschaffene Kultur populären Bedürfnissen nicht entsprach. Eine staatlichen und kirchlichen Zielen entsprechende Surrogatkultur konnte nicht verordnet werden, sondern schlich sich über Zwischenstufen, Ablösungsprozesse und Selbstsuche der sich tragenden Schichten ein. Sie allein entschieden über Brauchbarkeit und Unbrauchbarkeit oder schufen neue Erscheinungsformen. Dem Zusammenspiel der äußeren und inneren, jeweils in Entwicklung begriffenen Wirkungskräfte wohnt eine eigene Gesetzmäßigkeit inne. Veränderung ist erst dann möglich, wenn die äußeren zwingenden Wirkungskräfte durch innere Entwicklungen abgelöst werden. Denn die obrigkeitliche Steuerung verlor, wie ausgeführt wurde, mit Heranbildung einer allgemeinen religiösen und politischen Identität im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts prinzipiell ihre determinierende Macht. Sie wurde als solche nicht mehr akzeptiert, sodass ein sich selbst bestimmender Wandel einsetzen konnte. Wie diese Ergebnisse deutlich machen, kann also eine Eigenständigkeit volkskultureller Ausdrucksweisen und eine kulturellem Wandel innewohnende Eigendynamik nachgewiesen sowie deren Gesetzmäßigkeiten im Zusammenspiel historischer und gesellschaftlicher Faktoren bestimmt werden. Fünftens. Das gesamte Problem ist auf die grundlegenden Tendenzen des ausklingenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts zu beziehen, auf die geistige Auseinandersetzung rationalistisch-radikalen Denkens mit stark subjektivistischen Empfinden. Diese Auseinandersetzung ist einmal die der Eliten. Sie versuchten, das Erscheinungsbild kultureller und religiöser Werte den Idealformen einer reinen Vernunft anzugleichen. Das andere Mal ist es die des sich entwickelten Individuums bzw. der entstehenden neuen bürgerlichen Schichten. Sie übernahmen die ihnen auferlegten Anforderungen aufgeklärten Staatsbürgertums als eigene Zielsetzung und reflektierten Tun und Denken unter einem verinnerlichten Zwang. Ausübung und Gestaltungsweisen ihrer Feste spiegeln das Abwägen der Vermittelnden und die Suche nach eigenen Werten. Am religiösen Brauch wird das Aufeinandertreffen rationaler und irrationaler Strömungen deutlich, denn auch dieses Rückzugsgebiet symbolischen Weltempfindens war im Zuge logischen Denkens schließlich durch die Kirche selbst mechanisiert worden. Selbst wenn man sich, wie an Wessenbergs Erneuerungsvorschlägen zu beobachten ist, über die Notwendigkeit sinnbildlicher Religionsausübung Gedanken machte, entbehrte der konstruierte Ersatz jedweder Symbolkraft. Wesensymbolische Ausdrucksweise ist ihre rational nicht erfassbare Aussage. Durchdachte Surrogate konnten dem Erleben religiöser Dimensionen insofern nicht Genüge leisten. Der notwendige Bedarf an symbolischen Handlungsweisen musste von der brauchausübenden Bevölkerungsschicht abgedeckt werden. Sie schuf abgewandelte Formen, denen sie im Rahmen des ordnenden Zeitgeistes ein sachliches, organisiertes und militärisches Erscheinungsbild verlieh. Sie sind jedoch immer auf die gleichen Bedürfnisse zurückzuführen, auf die des Subjektes nach eigenem Handeln und auf das im innewohnende Verlangen nach intuitiv erlebbarer Symbolik. Das Problem ist letztlich also in der Spaltung einer nicht trennbaren Einheit in Form und Inhalt zu sehen. Der Kampf einer sich neu definierenden Zeit gegen überlebte Ausdrucksformen kultureller und religiöser Inhalte musste die Inhalte selbst in Frage stellen. Doch weder die in Zweifel gezogenen Werte und Symbole waren als grundlegende menschliche Wahrheiten zu eliminieren, noch die an sie gebundenen Formen als elementares Ausdrucksbedürfnis über ein gewisses Maß hinaus zu beschneiden. Die Inhalte kehrten in veränderten Formen wieder. In der neuen Verpackung erschienen sie den Vorstellungen vorübergehend entsprochen zu haben, da die abgelehnten Werte in ihr vermeintlicherweise überwunden schienen. Den Prinzipien reformierender Kräfte standen sie allerdings weiterhin als Varianten des kritisierten Ausgangsphänomens entgegen, denn türkische Musik und Böllerschießen störten die wahre Gottesverehrung ebenso wie barocke Überschwänglichkeiten. Durch Unterdrückung der Form versuchte man also rationalen Denken nicht einzuordnende Lebensbereiche abzugrenzen. Doch in ihr entstanden die verdrängten Welten in neuem Kleide immer wieder. Vielen Dank.
Eva Kimnich wurde 1957 in St. Blasien im Schwarzwald geboren. Nach dem Studium der Romanistik, Kunstgeschichte, Volkskunde und Ethnologie promovierte sie 1984 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über des Teufels Werber, mittelalterliche Lasterdarstellungen und Gestaltungsformen der Fastnacht. Danach war Eva Kimnich zunächst als wissenschaftliche Angestellte im Rahmen mehrerer DFG-geförderter Forschungsprojekte tätig. Nach einem zweijährigen Habilitationsstipendium der DFG und einigen Forschungsaufenthalten in Paris folgte 1992 die Habilitation zum Thema Erstickte Lieder, zensierte Chansons aus Pariser Café-Concerts des 19. Jahrhunderts. Versuch einer kollektiven Reformulierung gesellschaftlicher Wirklichkeiten. Seitdem hatte Eva Kimnich Lehrstuhlvertretungen, Lehraufträge und Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten inne. Seit dem Wintersemester 2009-2010 lehrt sie als Gastprofessorin für romanische Kulturen an der Universität Potsdam. Als wissenschaftliche Angestellte war sie an mehreren von der Volkswagen-Stiftung geförderten interdisziplinären Forschungsprojekten beteiligt. Seit 2002 fungiert sie als wissenschaftliche Beirätin für Semiotik der Jugend und Subkulturen und seit 2008 als Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Semiotik, DSG. Für ihr kultur- und medienwissenschaftliches Engagement wurde Eva Kimmenich mit renommierten Preisen ausgezeichnet. 2008 erhielt sie den studentischen Medienpreis für die DVD Vocal Arts, die aus dem Hauptseminar Laut und Lyrik, Reim und Rhythmus hervorgegangen ist, und 2009 den Lehrpreis der Universität Freiburg.